Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem dritten Anleger-Spezial-Podcast in diesem neuen Format. Heute begrüßen wir Ulrich Urban, Leiter des Multi-Asset Research Teams in Frankfurt. Freue mich, dass du wieder dabei bist, Uli.
Grüß dich, Klaus.
Uli, bevor wir einsteigen ins Thema, erklär unseren Zuhörern doch noch mal ganz kurz, was deine Aufgabe im Multi-Asset Research alles umfasst.
Ja, ich weiß nicht, ob wir so viel Zeit haben, aber ich versuche mich kurz zu halten. Also primär versucht mein Team Investmentideen zu generieren für die Breite, das heißt für die VV-Strategien, aber auch für die Multi-Asset-Fonds. Wir schreiben sehr viel Buy-Side-Research, managen selber zwei Publikumsfonds bei mir im Team und wir beantworten auch Presseanfragen.
Prima, dann steigen wir jetzt inhaltlich ein. Lass uns zunächst einen Blick zurückwerfen. Wie hast du, Uli, die turbulente Zeit an den Märkten seit Beginn des Jahres erlebt? Was hat dich überrascht? Was war anders, als du es vermutet hattest für dieses Jahr?
Ja, das war durchaus eine turbulente Zeit. Erinnern wir uns zurück, nach Trumps Wahlsieg war eigentlich der Konsensus ganz klar. US-Aktien werden weiter outperformen, das US-Wachstum wird stark sein, der Dollar wird tendenziell aufwerten. Und da ist der Konsensus ganz klar auf einem falschen Fuß erwischt worden. Wir selber sind zwar etwas optimistischer seit Dezember für Europa geworden, haben aber fairerweise auch das Ausmaß und die Schnelligkeit der Bewegung unterschätzt. Was wir haben kommen sehen, und das hat ja auch Trump angedeutet während des Wahlkampfs, dass sich was tut hinsichtlich der Ukraine, dass es da vielleicht zu Friedensverhandlungen kommen wird. Das haben wir durchaus kommen sehen. Die größte Überraschung war aber, dass unter einer CDU-Regierung die Schuldenbremse wahrscheinlich gelockert wird und kräftig investiert wird. Das haben wir so und auch der Konsensus nicht kommen sehen. Der DAX ist entsprechend einer der besten Indizes weltweit seit Jahresanfang.
Uli, lass mich da nochmal nachfragen. Überrascht hat das wahrscheinlich in diesen Ausprägungen auch nicht nur euch. Aber es ist ja so, dass die Börse sehr, sehr schnell reagiert und auch sehr schnell nach vorne antizipiert. Aus deiner Sicht, ist denn jetzt in den Preisen schon all das eingepreist oder ist die Unsicherheit so groß, dass es hier noch andere Reaktionen erneut geben kann?
Ja, das ist die 100-Dollar-Frage oder wie man wahrscheinlich jetzt sagen muss, die 100-Billionen-Dollar-Frage. Was klar ist, viele internationale Investoren waren und sind Europa unterinvestiert, weil Europa jahrelang schlecht abgeschnitten hat. Das europäische Wachstum, aber auch die Aktien haben US-Aktien deutlich underperformed. Bisher ist es also eher eine Sentiment-Rallye. Das sehen wir auch anhand der Vorflüsse. Wenn wir uns das anschauen, seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges 2022 kamen von 100 Dollar nur 5 Dollar zurück in europäische Aktien. Das heißt, da geht also durchaus mehr, zumal Europa immer noch relativ günstig im Vergleich zur USA bewertet ist. Die spannende Frage ist, ob die internationalen Investoren an einen Strukturwandel in Europa glauben. Und wenn das der Fall ist, dann kann die Rallye auf jeden Fall noch deutlich weiter gehen, um das auch nochmal mit Zahlen zu untermauern. Wenn wir uns die Marktkapitalisierung in den USA anschauen, für alle Aktien insgesamt, dann stehen wir bei 57 Billionen US-Dollar. Zum Vergleich, Deutschland steht unterhalb von 3 Billionen US-Dollar. Das heißt, wenn nur 1% von USA Richtung Deutschland umgeschichtet werden würde, müsste der deutsche Aktienmarkt 20% steigen. Das heißt, es hängt im Wesentlichen wirklich davon ab, ist es eine reine Sentiment-Rallye, eine taktische Rallye oder gibt es jetzt ein Umdenken der internationalen Investoren, dass Europa dauerhaft stärker wachsen kann, Deutschland, und dann wird auch wieder mehr Geld in die europäischen Aktienmärkte drängen, was dann sehr positiv für europäische Aktien ist.
Lass mich, Uli, nochmal einen Begriff aufnehmen, den du wiederholt genutzt hast. Sentiment. Was versteht ihr darunter und was treibt hier das Sentiment?
Ja, die Stimmung unter den Anlegern für Europa war jahrelang grottenschlecht. Das haben wir anhand der Positionierung gesehen, anhand von Umfragen. Und viele dieser Flows, die jetzt nach Europa kamen, dieser Vorzuflüsse, die waren kurzfristiger Natur. Das waren Futures, das waren Derivate. Aber wir haben noch nicht massive Zuflüsse bei Aktienfonds oder Aktien-ETFs gesehen. Das haben wir jetzt nur die letzten zwei Wochen beobachtet. Und wenn das andauert, dann könnte eben aus dieser Sentiment-Rallye, sprich aus dieser taktischen Bewegung, etwas Längerfristiges entstehen. Und es wäre dann sehr positiv für Europa.
Okay, nehmen wir das Thema nochmal mit und blicken jetzt in die Zukunft. Du sagtest, dass der Marktkonsens und damit die Masse der Anleger seit Jahresanfang eher auf dem falschen Fuß erwischt worden sind. Hat der Konsens denn bereits gedreht und was bedeutet das für die Märkte? Zum Beispiel die Frage der europäischen Aktien, du hast es gerade schon teilweise ausgeführt. Kann es jetzt schon weitergehen oder sind schon alle positioniert?
Wir glauben an eine kurzfristige Verstaufspause, weil Europa, wenn wir jetzt auf DAX schauen, die USA um mehr als 20% outperformed hat, jetzt innerhalb kürzester Zeit. Da ist es ganz normal, dass es zu einer Konsolidierung kommt. Aber klar, wenn das jetzt die Stimuluspakete in Deutschland kommen, dann wird es die Börse zumindest kurzfristig als sehr positiv interpretieren und dann könnten Europa und Deutschland weiter outperformen.
Dann lass uns einen weiteren Aspekt anschauen und ich würde von dir gerne wissen, was das für den Euro bedeutet. Wir haben ja hier widerstrebende Kräfte, wir haben die unterschiedlichen Notenbanksituationen, wir haben aber auch eben diese Fonds- und Direktinvestitionsflüsse. Was bedeutet das also für den Euro in Summe? Aus der deutschen Reiseperspektive gefragt, werden Fernziele jetzt wieder günstiger?
Es gibt momentan sehr positive Faktoren für den Euro. Zum einen hat sich ja die Zinsdifferenz eingeengt zwischen USA und Europa. Zum anderen ist es so, dass wenn jetzt die Anleger wirklich an einen Strukturwandel glauben, eben einfach mehr Geld nach Europa fließt. Und zwar nicht nur im Aktienmarkt, sondern auch auf den Anleihenmarkt. Es ist ja so, dass wir hier die Riesenschuldenkrise hatten nach der Finanzmarktkrise. Da haben sich doch viele internationale Investoren auch aus Europa zurückgezogen. Die Deutschen haben kaum Schulden begeben. Das heißt, die Nachfrage nach sehr erstklassigen Schulden, die konnte nur aus den USA heraus bedient werden mittels US-Treasuries, US-Staatsanleihen, weil eben Deutschland sich kaum verschuldet hat. Wenn jetzt Deutschland mehr Schulden begibt, eben um Investitionen zu finanzieren, dann steigt das Angebot an erstklassigen Schulden und damit auch die Nachfrage nach dem Euro, sodass dann der Euro sich weiter positiv entwickeln könnte. Er hat ja seit Jahresanfang schon jetzt 5% gegenüber den Dollar zugelegt und das macht natürlich dann Reisen noch günstiger ins Ausland. Japan zum Beispiel, der Yen hat massiv abgewertet die letzten Jahre, ist für Europäer, für Eurozonen-Urlauber momentan äußerst attraktiv.
So, jetzt haben wir uns mit der positiven Seite, also mit der europäischen Seite befasst. Aber jetzt gucken wir mal auf die andere Seite des großen Teichs. Und eine ganz simple Frage, auch wieder die 100 Billionen Dollar Frage. Was heißt denn das alles für die US-Aktien, die ja bisher so, so stark liefen und jetzt ja doch gerade im Tech-Bereich deutlich korrigiert haben?
US-Aktien haben jetzt in 16 Handelstagen mehr als 10% verloren. Das war einer der schnellsten 6 Korrekturen seit 1950 und wir glauben, US-Aktien dürften volatil bleiben, weil sie eben immer noch teuer bewertet sind, weil viele Anleger immer noch die USA übergewichtet sind, allein auch nur, weil Donald Trump immer für Volatilität gut ist. Allerdings sehen wir jetzt kurzfristig schon Erholungspotenzial durch den schwächeren Dollar seit Jahresanfang, niedrige Zinsen in den USA. Der Ölpreis ist ja auch gefallen, all das ist tendenziell gut für US-Unternehmen. Und rein taktisch ist es so, dass es immer zum Quartalsende zu Portfolio-Rebalancierungen kommt. Es gibt Zielgewichte und wenn die USA jetzt Europa massiv underperformed hat auf der Aktienseite, aber auch versus Anleihen haben sich ja US-Aktien viel schlechter entwickelt, ist es so, wenn man wieder auf diese Zielgewichte zurückkehren möchte, werden US-Aktien gekauft und eben europäische Aktien ein bisschen reduziert oder US-Anleihen ein bisschen reduziert. Das heißt, man hat diese mechanischen Zuflüsse in US-Aktien, die jetzt in der zweiten Märzhälfte unserer Meinung nach losgehen dürften. Das heißt, da gibt es Unterstützung für US-Aktien. Und wenn wir nicht in eine Rezession abtauchen, dann sollte es auch mit den ETF-Zuflüssen weitergehen, die den US-Aktienmarkt massiv gestützt haben über die letzten Jahre.
Jetzt hast du das Thema ETFs angesprochen und ich weiß von euch ja seit langer Zeit, dass ihr diese sogenannten Flows, die Zuflüsse, intensiv beobachtet. Gleichzeitig hast du auch das Thema Rebalancierung angesprochen. Hilf uns doch nochmal auf die Sprünge. Wie genau beeinflussen denn diese Faktoren die Märkte?
Ich habe erst im Januar einen Fachartikel dazu publiziert und das ist schon sehr spannend, wenn wir uns anschauen. Letztes Jahr ist global 1,2 Billionen US-Dollar in Aktien-ETFs geflossen, also eine enorme Summe. Das deutsche Bruttoinlandsprodukt steht, glaube ich, bei 4 Billionen Dollar, um das einfach mal ins Verhältnis zu setzen. Und es ist natürlich so, dass es die Märkte nach oben treibt und auch die Bewertung einfach dadurch, dass einfach mehr Flows in die Märkte gehen, aber auch durch die Rotation. Also aktive Fonds haben ja tendenziell Abflüsse, weil sie vielleicht nicht so gut performt haben, teuer sind und ETFs haben tendenziell Zuflüsse. Das heißt, aktive Aktienfonds haben in der Regel eine Kassenquote von, sagen wir mal, 3%, weil sie auf Opportunitäten warten, weil vielleicht die Märkte zu teuer sind, weil man Ab- oder Zufluss im Fonds hat. Ein ETF ist per Definition zu 100% investiert. Das heißt, wenn ein aktiver Fonds Abflüsse hat, dann wird was verkauft, was zu 97% in den Aktienmarkt investiert ist. Und es wird dafür was gekauft, was zu 100% in den Aktienmarkt investiert ist. Das heißt, netto fließt 3% mehr in die Aktienmärkte, was die Märkte nach oben treibt, die Bewertung der Benchmark-Titel eben auch nach oben treibt. und auch zu einer erhöhten Volatilität von Einzelaktien einfach führt, so dass wir insgesamt erwarten, das haben wir auch schon oft kundgetan, dass es immer mehr Übertreibung nach oben wie auch nach unten gibt. Und genau das haben wir ja die letzten Jahre gesehen.
Jetzt investiert man möglicherweise in einen Trend, der schon lange so besteht. Aber wie lange kann denn dieser Trend so weitergehen? Beziehungsweise andersrum gefragt, wann könnte denn solch ein Trend mal drehen?
Das ist auch in der Tat eine schwierige Frage. Also ich sehe insgesamt drei mögliche Trigger. Zum einen eine Rezession in den USA, weil einfach viele ETFs-Flows über die Altersvorsorge in den USA generiert werden. Und wenn die Arbeitslosigkeit steigt, würde es natürlich dazu führen, dass weniger ETF-Sparpläne praktisch in den Markt fließen. Das sehen wir jetzt für dieses Jahr nicht als Basisszenario an, aber es wäre natürlich ein möglicher Trigger. Der zweite ist demografischer Natur, dass wenn die Leute, die fürs Alter vorsorgen, wirklich in Rente gehen, dass sie natürlich dann konsumieren wollen, Gesundheitsausgaben tätigen wollen oder eben schöne Urlaube verbringen wollen. Das heißt, sie würden dann auch Aktien-ETFs tendenziell verkaufen oder Richtung sicheren Anleihen umschiften und dann hätten ETFs im Aggregat auch Abflüsse. Und der dritte Punkt, der dritte mögliche Trigger ist, dass die Altersvorsorgeprogramme, die noch in Zeiten von wenig Inflation praktisch aufgelegt worden sind, dass die sich breiter diversifizieren, weil die sind primär nur in Aktien und Anleihen investiert und nicht in Gold, nicht in Rohstoffe, nicht in Bitcoin, Private Credit, Private Equity. Das heißt, wenn es da mehr Diversifizierung geben sollte, dann würde es mit Sicherheit zulasten auch der Aktienquote gehen, sodass dann Aktien-ETFs auch im Aggregat Abflüsse haben könnten.
Vielen Dank. Jetzt haben wir uns die ganze Zeit mit der Aktienwelt befasst, aber auch die US-Staatsanleihen haben ja im internationalen Anlagegeschäft, sagen wir es mal so, eine sehr große Bedeutung. Die haben jetzt zuletzt wieder sehr gut performt. Sind die auch wieder zur Diversifizierung gut geeignet aus deiner Sicht?
Ja, in der Tat, wenn wir uns die Anleiherendite anschauen für 10-jährige US-Staatsanleihen, die war bei 4,70 noch im Januar, kam jetzt runter bis auf 4,20. Das heißt, um 50 Basispunkte ist die Rendite in der Spitze gefallen. Und das bestätigt unser Bild, dass wenn wir einen Wachstumsschock sehen, eine Wachstumsabschwächung, dann diversifizieren Staatsanleihen nach wie vor. Genau das haben wir in den USA gesehen. Wir hatten negative Wachstumsüberraschungen. Anfang des Jahres war noch eine Zinssenkung der Fed eingepreist. Jetzt sind es schon 2 bis 3. Das heißt, da diversifizieren in der Tat Anleihen. Allerdings, wenn wir wieder Inflationsschocks kriegen, Überraschungen nach oben, dann sind Anleihen keine verlässlichen Diversifikatoren, sodass man dann sich anders diversifizieren muss. Und wir würden ja auch für die nächste Dekade erwarten, dass wir immer mal wieder Inflationsschock kriegen aufgrund der steigenden Staatsverschuldung, die wir jetzt nicht nur in den USA, sondern mittlerweile auch in Europa sehen, aufgrund der Demografie, die Globalisierung, Dekarbonisierung. All das führt dazu, unserer Meinung, dass wir im Durchschnitt einfach eine erhöhte Inflation und auch Inflationsvolatilität über die nächste Dekade sehen, sodass Anleihen unserer Meinung nach eben nicht mehr verlässlich diversifizieren.
Du hast vorhin schon ganz kurz die unterschiedliche Zinspolitik der Notenbanken zwischen Amerika und Europa erwähnt. Deswegen würde ich dich auch gerne noch fragen zum Anstieg der Euro-Anleiherenditen. Wie ist dein Bild für die europäischen Anleihensegmente?
Ja, momentan ist alles irgendwie komplett konträr. Also während in den USA die Wirtschaftsdaten negativ überrascht haben, haben wir in Europa das umgekehrte Bild gesehen in der Eurozone. Die Daten haben nach oben überrascht. Das hat dann auch dazu geführt, dass hier tendenziell die Anleihenrenditen gestiegen sind. Aber der Game Changer, die große Veränderung war wirklich auch das Fiskalpaket aus Deutschland, als das angekündigt worden ist. An dem Tag sind die deutschen Staatsanleihenrenditen so stark gestiegen wie seit der Wiedervereinigung nicht mehr, weil einfach natürlich mit dem steigenden Angebot an Staatsschulden die Preise für Staatsanleihen sinken und die Zinsen eben nach oben gehen. Und genau das haben wir die letzten Wochen gesehen. Und das erklärt auch die Einengung der Zinsdifferenz zwischen USA und Europa. Und sollte das Paket wirklich verabschiedet werden im Bundestag, dann haben wir hier wahrscheinlich doch höhere Anleihenrenditen auch für längere Zeit in der Eurozone.
Jetzt habe ich eben das Thema Diversifikation schon berührt. Und das ist ja durchaus für langfristige Anlagestrategien einer der wichtigsten Punkte. Wie kann man sich denn in diesem, sagen wir, neuen Umfeld erhöhter Inflation verlässlich diversifizieren?
Ja, unserer Meinung nach macht eine starke Beimischung von Sachwertanlagen sehr viel Sinn, insbesondere von Gold, aber auch von anderen Rohstoffen wie Kupfer. Und so sind wir auch in den Vermögensverwaltungsstrategien positioniert. Wir sind zum Beispiel Gold übergewichtet seit 2018. Das hat sich also mehr als bezahlt gemacht. In so einem Umfeld steigt aber auch die Volatilität, sodass dann durchaus auch taktisches Handeln mehr Sinn macht, dass man einfach aktives Portfolio-Management betreibt, was wir auch die letzten Jahre, glaube ich, ganz gut hinbekommen haben hinsichtlich der Asset-Allokation. Und der dritte Punkt ist, wenn man natürlich pessimistisch ist und auch mehr Abwärtsbewegungen erwartet, dann macht es auch Sinn, Absicherungsstrategien beizumischen, und sollten die Märkte dann tatsächlich fallen, praktisch die Gewinne dort mitzunehmen und wieder zu reallokieren in Aktienstrategien, wenn wir eben diese Schaukelmärkte kriegen, wie wir sie in den 70ern und 80ern hatten, wo die Inflation einfach höher war. Und das ist ja unsere Meinung. Über die nächste Dekade kriegen wir wahrscheinlich mehr von diesen Schaukelmärkten, sodass man da einfach auch aktiver als Anleger agieren sollte. Und da sind wir, glaube ich, relativ gut für aufgestellt.
Da muss ich nachfragen. Was heißt, ihr seid gut aufgestellt? Gold hast du gerade eben schon erwähnt, aber wie ist denn eure generelle Positionierung?
Ja, wir waren sehr aktiv dieses Jahr. Wir sind ja mit dem Aktienübergewicht ins Jahr gestartet, waren auch sehr optimistisch. Der Jahrstart war auch super für selbst für US-Aktien, haben dann aber schon relativ klar gesagt, es ging zu weit in eine Richtung, haben US-Aktien reduziert, haben die Aktienquote damit auf neutral genommen mit einem leichten US-Aktienuntergewicht. Jetzt haben US-Aktien 10% korrigiert. Jetzt haben wir just letzte Woche US-Aktien wieder aufgestockt auf neutral und uns insgesamt aber auch defensiver aufgestellt innerhalb der US-Aktien. Aktientitelselektion. Gold sind wir übergewichtet. Gold hat ja massiv letztes Jahr outperformt, auch dieses Jahr, sodass wir da auch antizyklisch jetzt mal Gewinne leicht mitgenommen haben. Wir sind immer noch deutlich übergewichtet, aber haben auch da mal etwas Gewinn mitgenommen. Bei Anleihen sind wir nach wie vor leicht untergewichtet, aber was die Duration anbelangt, neutral, weil wir einfach diese enorme Zinsvolatilität haben und keiner einschätzen kann, was der nächste Schritt von Donald Trump ist, was politisch alles passiert, sodass es da, glaube ich, schon opportun erscheint, sich neutral bezüglich der Duration aufzustellen.
Jetzt hast du da einfließen lassen, diese komplexe Situation, diese Schwierigkeit der Vorhersehbarkeit in den Märkten durch zum Beispiel Donald Trump, aber es gibt ja viele Themen mehr. Dennoch möchte ich dich zum Abschluss bitten, nochmal deinen Ausblick für die Märkte für den weiteren Jahresverlauf kurz nochmal zusammenzufassen.
Ich glaube, das Einzige, was sicher ist, dass es volatil bleiben dürfte, dank Trump, auch dank der Bewertung und auch der Positionierung. Was wir häufig kommen sehen, und das wäre auch meine Erwartung, dass es nach Quartalsenden einen Richtungswechsel gibt. Wenn wir uns erinnern, im März 2009 gab es einen Richtungswechsel nach oben, im März 2020 gab es die Bewegung nach oben, auch im Dezember 2018 oder Dezember 2024 gab es Richtungswechsel. Also häufig zum Quartalsende, weil da wichtige FED-Sitzungen sind, weil da großer Optionsverfall ist, weil da Rebalancierung stattfindet, kommt es eben zu diesen Richtungswechseln. Und es wäre auch meine Erwartung für dieses Quartal, dass zumindest US-Aktien sich leicht erholen dürften. Wie lange das dann trägt, das werden wir sehen. Das hängt natürlich auch sehr stark von der Politik ab. Aber insgesamt sind wir für dieses Jahr gar nicht so negativ eingestellt, weil wir, wie gesagt, nur eine Wachstumsabschwächung erwarten, aber keine Rezession. Und in der zweiten Hälfte, das ist ja auch im Einklang mit der Sicht von Dr. Schmieding, erwarten wir, dass sich die Konjunktur in den USA auch wieder erholen dürfte und damit auch die Aktienmärkte. Und wir sehen das eigentlich eher als Chance, dass die Märkte so volatil sind, sodass es natürlich auch sinnvoll ist, immer ein bisschen Kasse vorzuhalten, um dann auch die Opportunitäten wahrzunehmen.
Vielen lieben Dank, Uli, für deine Einschätzung heute. Noch irgendwas ergänzend Abschließendes von dir?
Ich habe zu danken, es ist immer eine Freude, mit dir zu reden, und ich glaube, als aktiver Investor macht das Umfeld, so bitter das manchmal sich im Portfolio anfühlt, Spaß, weil es einfach sehr viele Chancen gibt und es nicht so langweilig ist wie im letzten Jahr, wo die Märkte einfach nur jeden Tag nach oben gehen. Das macht ja am Ende auch Märkte aus, dass es verschiedene Meinungen gibt, dass es Volatilität gibt, und dafür brennen wir und da freuen wir uns.
Ist nochmal eine andere Perspektive. Ich glaube, viele Investoren fanden das letzte Jahr schön, wenn es nur eine Richtung nimmt. Aber aus eurer Sicht natürlich sehr nachvollziehbar, dass das Schwanken auch gleichzeitig Chancen und neue Ansatzpunkte gibt. Vielen Dank. Damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wir hoffen, Sie konnten wieder einige Impulse für Ihre eigenen Überlegungen mitnehmen. Wenn Sie mögen, hören wir uns in etwa 4 Wochen wieder. Machen Sie es gut.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.